Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 626. Hey, hey, hop, hop. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 626. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Es ist mittlerweile schon April. April 2021, die Zeit verfliegt mal wieder und der geneigte Reds-Hörer wird vielleicht wissen, das erste Quartal, genau gesagt, so die ersten Januar, Februar, das sind ja nicht so meine Monate. Ne? Jetzt geht's auf Ostern zu, der Frühling kommt. Gestern waren gefühlt 30 Grad hier in Hamburg und dann ist ja auch bald schon der Mai da und dann geht's bald auf meinen Geburtstag im Oktober zu und dann ist auch schon fast meine Lieblingszeit. Das ist die Weihnachtszeit, denn da wird es wieder eine leckere Feuerzangenbowle geben. Der Nico und ich werden auf dem Wandsbeker Markt stehen. Der Schnee wird rieseln oder vielleicht ist es auch einfach nur der Ruß. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber er steht schon auf dem Wandsbeker Markt. Es ist der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit hier auf dem Wandsbeker Marktplatz. Da brechen sich die Lichtstrahlen an meiner neuen Brille, die ich gerade trage. Alles sieht anders aus. Es ist so scharf, aber auch so schief und so gestaucht. Es ist eine andere Welt. Ich fühle mich so, als hätte ich getrunken. Ich habe aber noch gar nichts getrunken heute, was auch traurig ist.
Das bist ja selber schuld.
Da bin ich selber schuld, ne? Aber in der letzten Episode hatten wir ja noch ein Bier unseres Hörers. Das letzte Bier, dieser vier Biere haben wir letzte Woche verhaftet. Jetzt habe ich nichts im Kühlschrank. Das ist traurig. Ich denke, nächste Woche wird das anders aussehen, wenn wir die letzte Reds-Episode vor WrestleMania aufnehmen werden. Da werde ich mir ein paar Getränke kalt stellen.
Ja, ich hoffe doch, bis jetzt ist hier weder eine PayPal-Spende noch Bier tatsächlich eingegangen. Also, wenn der eine oder andere sich jetzt hier noch ein Herz fassen möchte, haut raus, dann können wir auch mal wieder hier unseren Kühlschrank befüllen. Denn, Nico, du sagst es richtig, nächste Woche ist schon WrestleMania. Und die WWE hat ja schon angefangen mit dem großen Taping-Marathon. Unter anderem die Hall of Fame wird nachher auch noch Thema sein, werden natürlich auch noch über AEW sprechen. Bei SmackDown hat sich einiges getan, was dann eben auch Auswirkungen natürlich auf WrestleMania hat. WrestleMania findet ja in diesem Jahr an zwei Abenden wieder statt und mittlerweile haben wir 6 Matches für jeden Abend. Auch die werden wir uns anschauen. Aber Nico, lass uns mal anfangen mit letzter Woche SmackDown, denn da hat sich ja tatsächlich einiges getan und das war dann aber noch ein Event, den hast du noch nicht jetzt in deinem neuen 4K gesehen, ne? Jetzt mit Brille.
Nö, den habe ich nämlich überhaupt gar nicht gesehen. Da habe ich auch nur den Bericht, hatte ich gelesen. Und wie wir vermuteten, wird es ein Triple Threat Match geben.
Genau.
Und Edge gegen Roman Reigns gegen Daniel Bryan.
Ich habe es mir angeschaut, ich habe es mir letzte Woche Samstagvormittag dann direkt angesehen, weil ich natürlich sehr gespannt war, wie man das Ganze jetzt auflöst. Und ich fand, man hat das ganz, ganz gut gemacht. Ne? Man hatte hier wieder Adam Pearce, das war so ein roter Faden, der sich durch die Sendung zog. Das war natürlich ein Daniel Bryan, das war schon so, erinnert sich schon so ein bisschen an diese Occupy Raw Sache von damals, ne, wo er auch so einen Sitzstreik mehr oder weniger gemacht hat. Und da waren die ganzen Fans im Ring und so weiter. Das erinnerte hier schon so ein bisschen dran. Und die Storyline, die man dann hier gemacht hat, war eben, dass Daniel Bryan gesagt hat, naja, ich wurde hier betrogen. Roman Reigns, der hat doch ausgetappt beim Pay-Per-View. Ich möchte mein Titelmatch haben. Edge, der gesagt hat, nein, Moment, mein lieber Freund, ich bin der Royal Rumble-Sieger. Du hast verloren, ich kriege mein Titelmatch. Und Roman Reigns, der gesagt hat, oder Daniel Bryan Vorschlag war es dann wiederum, der zu sagen, ja, pass auf, dann kämpfst du doch gegen Roman Reigns am ersten Abend und der Gewinner von euch beiden kämpft gegen mich am zweiten Abend, wo dann aber auch Roman Reigns gesagt hat, nein, pass auf, ihr habt mich für einen Abend. Einen Abend bin ich da und da der gewiefte Wrestling-Fan konnte sich das natürlich schon zusammenklamüsern, ne? Konnte schon, dass die Puzzleteile ineinander stecken und wusste dann, okay, also Roman Reigns möchte nur einen Tag da sein, Edge möchte ein Titelmatch, Daniel Bryan möchte ein Titelmatch, was könnte man da wohl machen? Und genauso war es dann auch Adam Pearce quasi im Main Event, der dann hier verkündete, pass auf Jungs, ich kann allen euren Wünschen gerecht werden, wir machen ein Triple Threat Match draus und das werden wir also bei WrestleMania sehen und Nico, die Tage war ja auch nochmal zu lesen, da wurde nochmal bekräftigt, wie das Ganze wohl zustande gekommen sein soll. Unser guter Freund Edge, der soll dem Vince McMahon ein bisschen zu alt aussehen im Fernsehen und das sagt unser Freund Vince McMahon.
Ja, toll. Unglaublich, Daniel Bryan natürlich da schön reingebuckt hier in dieses Match. Das hatten wir ja schon mal bei WrestleMania 30, als er den Titel holte damals. Ja, Edge war erbost, ne? Auch am Ende der Smackdown-Sendung. Wie deutest du sein Verhalten? Also war das jetzt ein kleiner Heel-Turn? Haben wir jetzt hier zwei Heels, Edge und Roman Reigns, und der einzige Face in diesem Match ist Daniel Bryan?
Ich denke ja. Also man muss natürlich mal abwarten, wenn dann tatsächlich die Fans da sind bei WrestleMania. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Edge zumindest zu Beginn dann auch bejubeln werden. Wahrscheinlich werden sie nahezu jeden bejubeln, außer King Corbin oder so. Kommen wir auch noch zu. Und dementsprechend ist aber auch natürlich ein Trauerspiel für die WWE, wenn man bedenkt, da ist jemand, der kommt nach wie viel, nach 7 Jahren oder was, kommt er nach einem vermeintlich Karriereende, kommt er zurück, gewinnt den Royal Rumble und die WWE schafft es nicht, den als vernünftiges Babyface zu booken. Das gleiche ja für Daniel Bryan, ne, der zurückkam, wo man dachte so, alter Falter, das ist der größte Babyface-Draw, den die WWE seit Ewigkeiten hatte. Und dann steckte man ihn in eine Fehde mit, was, die erste Fehde von Daniel Bryan damals mit Kane oder irgendwas, ne?
Ja, er war doch im Tag-Team dann auch nochmal erst, ja, ne? Ja,
ganz, ganz gruselig und auch immer war auch dieser ganze Elan, den er hatte und alles war dann irgendwie ganz verpufft. Das gleiche hier mit Edge hat man es auch nicht, noch nicht mal bis WrestleMania hat man es geschafft, ihn hier als coolen Babyface irgendwie darzustellen. Und dann muss Daniel Bryan mal wieder hier die Sache retten. Triple Threat, und das wird der Main Event von Abend 2 tatsächlich sein. Dann nächste Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wir hatten Sami Zayn und Kevin Owens. Auch da werden wir ein Match sehen. Die beiden fehlen ja gefühlt seit dem Kindergarten gegeneinander. Und ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, also die Storyline, die Sami Zayn ja seit vielen Monaten, muss man vielleicht auch sogar schon seit Jahren jetzt hier verfolgt ist, er fühlt ja hier eine Verschwörung. Ne? Er denkt, hier ist eine Verschwörung gegen ihn im Gange. Er hat sein eigenes Kamerateam dabei, was so eine Dokumentation macht. Und das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass hier die Storyline sein wird, dass eben Kevin Owens kommt und sagt, pass auf, du redest doch Quatsch. Und dass er ihn dann so ein bisschen überzeugt, wie so ein Querdenker, ne? Dass Sami Zayn dann Kevin Owens überzeugt und der glaubt es dann irgendwann auch und dass die beiden erstmal als Tag Team jetzt einen schönen Run kriegen. Gerne Tag Team. Tag-Team-Champions und so weiter.
Ganz genau, das habe ich ja auch gedacht und das habe ich auch in meinen Prognosen damals, in den letzten Prognosen habe ich auch gesagt, dass die beiden nochmal zueinander finden, ein Tag-Team bilden und wahrscheinlich auch den Titel holen. Man hat es nicht gemacht, ne, weil es auch wieder viel zu knapp, ne? Kevin Owens war die ganze Zeit in der Fehde mit Roman Reigns in den letzten Monaten. Da hätte man das Ganze mit Sami Zayn schön booken können. Man hat sich dagegen entschieden und jetzt gibt es aus dem Nichts ein Match der beiden. Und zwischeneinander, ne? Das, was wir auch schon mehrfach gesehen haben, natürlich, es wird ein gutes Match werden, aber da hätte man storyline-technisch ein bisschen dran feilen können.
Was ich nicht ausschließe, dass man die Storyline immer noch macht, ne? Dass irgendwie jetzt es ein Screwjob gegen Kevin Owens bei WrestleMania gibt vom Referee oder so. Und Sami Zayn dann sagt, da siehst du hier, wir werden beide, das ist Conspiracy und so weiter. Also ich schließe nicht aus, dass man das jetzt im weiteren Verlauf des Jahres noch macht, dass die beiden doch zusammenkommen. Nur ich hätte mir das tatsächlich gewünscht. Ich hätte die jetzt hier ganz gern einfach im Tag-Team-Titelmatch gesehen und dann bau die Fehde vielleicht Richtung SummerSlam auf oder sowas, dass sie dann, aber jetzt hier mit 2 Wochen Bild haben sie auf einmal ein Match auf der WrestleMania-Card gegeneinander, eine der wahrscheinlich größten und besten Fäden, die das professionelle Wrestling-Business in den letzten 10, 15 Jahren gesehen hat, ne? Sami Zayn und Kevin Owens, nicht nur in der WWE, auch bei NXT und in ROH und so weiter und so weiter, also auch das spricht nicht gerade für die WWE, ich glaube auch da hat man einfach auf den Roster-Plan geguckt oder auf die Gehaltsabrechnungen, hat einfach mal Gehälter pro Monat von oben, also absteigen angeordnet, dann guckt, okay, haben wir ein Match? Hey, was ist eigentlich mit Kevin Owens? Der verdient hier einen Arsch voll Geld. Gegen wen können wir den denn setzen? Gegen Sami Zayn. Hey, die kennen sich, die brauchen keine große Vorbereitung. Also auch eigentlich eine K.O.-Erklärung, dass man, also das Match wird gut, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber viel verschenkt auch, glaube ich, bei dieser Fehde.
Ja, absolut. Das ist echt traurig. Das Match wird stattfinden, auch in der zweiten Nacht, glaube ich. Ja, in der zweiten Nacht wird es stattfinden. Ohne Stipulation bisher.
Bisher ohne Stipulation, genau. Vielleicht spricht vielleicht auch für meine These, aber vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Die Fehde zwischen Cesaro und Seth Rollins, die wird dann in der ersten Nacht von WrestleMania wird die fortgeführt. Ich will nicht sagen beendet. Ich könnte mir vorstellen, dass die durchaus noch weitergeht. Wurde ja auch nochmal eingegangen auf diese 22 Cesaro-Swings, also 22 Umrundungen, die Cesaro Seth Rollins gegeben hat. Und Seth Rollins konnte hier Nakamura besiegen nochmal. Und das ist das Match, was wir dann sehen werden. Denn im Backstage-Bereich, da gab es auch nochmal einen Cesaro-Swing gegen den guten Seth Rollins. Ja, auch da habe ich ein Spot, der mir so eingefallen ist. Du erinnerst dich sicherlich noch an den Spot Stomp into RKO Also,
ja, selbstverständlich.
Was man hier auch wunderbar hoffentlich machen könnte, wäre Stomp in diesen Uppercut. Ne? Also Seth Rollins möchte Cesaro stompen, der schleudert ihn quasi hoch und gibt ihm dann aus der Luft diesen Uppercut. Das wäre auf jeden Fall ein Move, den ich sehr gerne sehen würde. Also auf das Match freue ich mich tatsächlich. Ist, glaube ich, das größte Cesaro-Match bei WrestleMania, was wir bisher hatten. Bisher war ja primär dieser Andre the Giant Battle Royal zum Beispiel unterwegs. Das freut mich auf jeden Fall für ihn.
Ja, hab total Bock drauf. Ne? Er hat es auf jeden Fall mal verdient, so einen WrestleMania-Spot zu bekommen. Dann gegen einen Seth Rollins, der natürlich im Ring auch ein alter Hase ist. Die können gut miteinander, die beiden. Und ich drücke dem Cesaro natürlich die Daumen, dass er hier mal einen großen Sieg nach Hause holt. Ja,
ja, ich hoffe es doch. Gerade mit diesem plätterigen Gimmick, was Seth Rollins da hat, mache ich mir da doch große Hoffnung. Schau mal, was bei Monday Night Raw noch passiert ist. Das Hurt Business, Nico, in seiner Form, wie wir es kannten. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, wie wir es liebten. Das gibt es anscheinend nicht mehr. Wir wussten ja seit letzter Woche, dass Cedric Alexander und Shelton Benjamin, dass die nicht am Ring sein dürfen. Sie haben das Handicap-Match gegen Drew McIntyre verloren gehabt. Das heißt, bei WrestleMania waren sie auf jeden Fall banned from ringside. Und diese Woche kam es aber noch schlimmer, denn sie sind kein Teil mehr. So stand jetzt, so schaut's aus, des Hurt Businesses.
Ja, leider, ne? War auch verwundert, dass man sich jetzt so kurz vor Mania anscheinend dafür entschieden hat. Ne? Lashley war natürlich pissed, dass die da letzte Woche ihr Match verloren haben. Außerdem in die Tag-Team-Gürtel nicht mehr in ihrem Besitz sind. Und er hat sie niedergestreckt. Ne? Also augenscheinlich erstmal keinen Teil mehr des Hurt-Businesses. Vielleicht wollen die uns aber auch hier so ein bisschen verarschen, die WWE. Und die beiden werden trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich kann dir nicht sagen, was sie vorhaben. Auch ein Ricochet hatte ich gelesen. Vielleicht tritt er diesem Stable bei.
Was ja, ist eigentlich, er hat ja probiert, sich zu bewerben am Ende der Sendung.
Hat er gemacht,
also, ja, es wurde nochmal aufgegriffen, dass Bobby Lashley oder MVP auch in dem Sinne ja ein Kopfgeld ausgesetzt hatten. Also wer es schaffen sollte, Drew McIntyre auszuschalten, der würde eben statt Drew McIntyre dann einen Title-Shot bekommen bei WrestleMania. Und ja, Ricochet hat das unter anderem probiert, auch dein guter Freund Mustafa Ali. Retribution, die hat man, glaube ich, einfach vergessen. Mustafa Ali ist wieder der Midcard-Jobber, der auch vorher schon war und hat es auch hier mal probiert, quasi mit Drew McIntyre sich anzulegen.
Ja, es hat nicht sollen sein.
Genau wie Ricochet war das leider auch nicht von Erfolg gekrönt. Es war aber dann, und da können wir auch, glaube ich, direkt mal auf den Main-Event schauen, was von Erfolg gekrönt war. Das war, lag aber auch daran, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Hinterrückser. Angriff war King Corbin, der eigentlich ja bei SmackDown ist, aber, so sagt es, glaube ich, weiß gar nicht, wer kommentiert mittlerweile bei Raw, er sagt es, oh, das haben sie hier bis zu SmackDown gehört, das mit dem Kopfgeld. Und da taucht er auf einmal auf, King Corbin. Wie man ja auch sagt, seine Freunde, weißt du, wie die ihn nennen?
Nee.
Den weißen Bobby Lashley. Den weißen Bobby Lashley nennen sie ihn. Das heißt, wir hatten hier den weißen und den Original Bobby Lashley Seite an Seite. Und ich kann nur hoffen, dass man jetzt hier kein Stable macht aus Bobby Lashley, dem weißen Bobby Lashley und dem Original MVP. Also Baron Corbin, ja, kann man nicht irgendwie den entlassen oder?
Wie verzweifelt muss man sein, dass man jetzt einen King Corbin von SmackDown hier zu Raw holt? Da habe ich auch gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ich hatte es gelesen, ja, bevor ich mir die Videos angeguckt habe, bevor ich durchgeskippt habe, ich hatte es schon gelesen, dachte so, wow, hab schon keinen Bock mehr. Mm-hmm. Ich habe schon keinen Bock mehr, wenn ich sowas lese. King Corbin hat wenig Fans.
Ich glaube, selbst seine Mutter buht ihn aus.
Ja.
Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass man Bobby Lashley fast schon so ein bisschen so leichten Babyface-Turn angedeutet hatte. Das könnte jetzt natürlich, also wenn er den Titel verlieren sollte gegen Drew McIntyre, ich hoffe nicht, dass man dann hier so eine Fehde macht, Bobby Lashley gegen King Corbin. Das könnte halt so der einzige Hintergrund sein, den ich mir dann noch zusammenreimen konnte, dass man jetzt schon mal irgendwie Baron Corbin ihm an die Seite stellt und dass es dann zum Beispiel, wenn man den Titel, wenn er den Titel verlieren sollte, ne, dass dann Baron Corbin, wenn er nicht eh schon am Ring ist, dann sagt so, und jetzt vermöbeln mal hier den Drew McIntyre richtig, und Bobby Lashley dann eher so sagt so, hey, nee, lass mal, wir haben echt ein cooles Match gehabt, Respekt an Drew McIntyre, und dass es da dann quasi so diesen Face-Turn von Bobby Lashley gibt und bei Extreme Rules ein Steel-Steps-Match zwischen Bobby Lashley und Baron Corbin. Ja. Baron Corbin, ich weiß nicht, der muss irgendwas, habe ich mir die Tage überlegt, der muss irgendwas gegen Vince McMahon in der Hand haben. Nacktbilder, irgendwelche Tonaufnahmen oder
ein
Foto, wo Vince McMahon Damenunterwäsche trägt. Also irgendwas muss dieser Baron Corbin in der Hintertür haben.
In der Tat, ich meine, überleg dir mal solche Leute wie Andrade, der kürzlich gegangen ist, so Leute wie Aleister Black, die nicht eingesetzt werden, auch wie ein Ricochet, der da jobben muss, wie sonst was, ne? Mit denen wird nichts gemacht, aber so einem relativ langweiligen Zeitgenossen wie Baron Corbin, der mich übrigens damals bei NXT schon nicht überzeugt hat, dass der immer wieder auftaucht, ja, immer wieder in Fäden involviert ist und TV-Zeit bekommt, da stimme ich dir vollkommen zu, der muss irgendwas in der Hand haben gegen Vinnie Mac.
Ja, wo du es gerade ansprichst, Andrade, auch das, bevor wir das noch vergessen, gibt noch eine kleine News-Story auch zu unserer guten Freundin Charlotte Flair. Da hat man sich ein bisschen gewundert. Sie war nicht im TV. Sie war aber zu dem Zeitpunkt auch nicht auf Corona positiv getestet und auf einmal ist sie von den WrestleMania-Plakaten verschwunden und Andrade hat ein Interview gegeben, einem, was kann ich, spanischen Podcast, einer spanischen Zeitung, was auch immer. Da gab es wohl noch so ein paar Probleme mit den Übersetzungen, also ein paar Sachen sind noch nicht so tausendprozentig verifiziert, aber unter anderem hat er erzählt, dass Charlotte Flair halt bei ihrem, ja, ich weiß gar nicht, wie oft sie den machen, einmal im Monat, einmal im Quartal machen sie ja diese Wellness Policy, diesen Drogentest und dabei wurden bei ihr erhöhte Werte und was auch immer festgestellt und die WWE ist dann davon ausgegangen, dass sie schwanger ist. Und jetzt, Nico, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, aber ich glaube, mittlerweile, ich kann mich hier auf der Reeperbahn innerhalb von 30 Minuten kann ich mich testen lassen, ob ich Corona habe, ja oder nein. Ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass das mit Schwangerschaft noch ein bisschen schneller und einfacher geht. Ne? Ich glaube, da gibt's einfach so einen Test in der Apotheke, da pinkelt man drauf und dann weiß man, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten, ob man schwanger ist oder nicht. Die WWE hat Charlotte Flair einfach mal komplett aus allen WrestleMania-Planungen rausgenommen, weil sie eben dachten, sie wäre schwanger.
Absolut sprachlos, dass ihr das gelesen habt. Ne? Absolut Sprachlosigkeit. Man hätte sie ja auch einfach mal fragen können, ja. Charlotte. Stimmt das? Nein, hat man nicht getan. Also wenn das wirklich, also das ist vielleicht ist auch ein anderer Grund. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, den wir niemals erfahren werden. Aber das ist schon sehr, sehr peinlich, liebe WWE.
Ich bin ja großer King of Queens-Fan und der ein andere, der vielleicht auch die einen anderen Folgen erkennt, der gute Arthur ist ja quasi auch mein Lieblingscharakter. Und da gibt's eine schöne Szene, das hätte ich mir auch in WWE-Versionen dann vorstellen können. Vince McMahon, der einfach Ric Flair anruft und sagt, hier, pass auf, was ist denn hier los? Erhöhte Werte. Wir glauben, Charlotte Flair ist schwanger. Und dann Ric Flair, der in bester Arthur-Manier Backstage geht zu Andrade und zu Charlotte und ruft, fasst er dich etwa an? Und hätte sie wahrscheinlich relativ schnell gesagt, nein, Papa, Hände über die Bettdecke und wir haben auch getrennte Betten und so weiter. Also das hätte man wahrscheinlich relativ schnell aufklären können. Aber aktuell sieht's so aus. Ich hatte ja vielleicht noch die Hoffnung, Charlotte Flair müsste ja jetzt zu Montag eben auch wieder ihre Freigabe erhalten haben, dass man sie da vielleicht noch irgendwie, ne, dass sie noch eingreift in die Vertragsunterzeichnung, dass man da vielleicht auch noch ein Triple Threat draus macht. Aber ja, es scheint tatsächlich so auszusehen, als wenn nicht nur Mann, sondern auch wir, Charlotte Flair beim größten Event des Jahres und dem ersten Event seit über einem Jahr vor großem Publikum, den wir sie nicht sehen würden, aus einfach einer unglücklichen Kombination aus, sie ist doch nicht schwanger und sie hatte dann auch noch Corona.
Was man natürlich machen kann und was auf jeden Fall auch einen gewissen Impact hätte, angenommen Rhea Ripley holt den Titel von Asuka, lässt sich feiern, wie auch immer, und wird dann von Charlotte attackiert, ne? Dass wir da direkt auch einer nächsten Fehde den Weg ebnen können. Das kann natürlich sein, dass Charlotte auftaucht, ne?
Wir haben das Titelmatch ist ja leider am zweiten Tag, Asuka und Rhea Ripley. Da hätte man halt auch noch, also im Zweifel hätte man sowas ja auch noch machen können, wenn sowas am ersten Tag ist. Du attackierst am ersten Tag und man setzt es spontan noch mal auf die Karte für den zweiten Tag dann, ne? Rhea Ripley gegen Charlotte Flair oder sowas. Aber warten wir mal ab, wie du schon richtig sagst. Ich glaube, irgendeine Art von Auftritt wird man ihr geben, außer sie macht jetzt hier den Dieter Bohlen und reicht erstmal eine Krankschreibung ein. Da müssen wir mal gucken. Aber ja, wäre schade, wenn sie nicht dabei ist. Was hatten wir noch bei Monday Night Raw? Wir hatten die schon angesprochene Vertragsunterzeichnung. Asuka und Rhea Ripley. Die wievielte Vertragsunterzeichnung im letzten Quartal war das jetzt eigentlich, die ich jetzt da gesehen habe? Also Raw, SmackDown, AEW und NXT. Ich habe das Gefühl, da werden mehr Verträge unterschrieben als bei manchen Bundesliga-Vereinen.
Es werden sehr, sehr viele Verträge unterschrieben, ja. Und was mir aufgefallen ist, die Unterschriften, die sind immer sehr aggressiv, ja. Die sitzen dann da auf diesem Tisch. Wenn er da steht, wird er meistens zerstört, der Tisch. Und diese hektischen Unterschriften, da wird meistens noch ein Punkt noch gesetzt am Ende. So, zack, und noch so ein Punkt, ne, wird noch gesetzt, ne. Ich würde mir diese unterschriebenen Verträge gerne mal anschauen und auch mal lesen, was da wirklich steht. Oder ob das einfach nur so Blindtext ist, so Lorem Ipsum, Dolor, weiß ich nicht was. Und die machen einfach einen Kringel, denn da würde ich gerne mal gucken.
Meinst
du, uns da nicht verarschen.
Meinst du, es könnte vielleicht auch im Zuge der Digitalisierung irgendwann mal so weit kommen, dass die da mit dem iPad sitzen oder so?
Und dann, wow.
Und dann mit dem iPad dem anderen so plupp, einen über den Kopf hauen oder sowas?
Also das, ich glaube, Winnie Mac ist da zu oldschool. Der möchte,
der Vertrag, der muss ausgedruckt werden.
Der, ne? muss ausgedruckt
der muss
werden.
Der muss auch wahrscheinlich ja wieder eingescannt und digitalisiert werden. Ne? Ja. Also ich sehe da Verschwendung von Ressourcen.
Absolut. Bin ich total bei dir, aber Winnie Mac, alte Schule, und hat viele, viele Aktenordner bei sich im Büro stehen, sehr viele, und da sind die ganzen Verträge drin, ne, die da live in den Sendungen unterschrieben wurden. Manche mit Blut versehen, ne, wie damals der Taker, ne, hat auch irgendeinem, war das Brock Lesnar? Irgendeinem hat er doch den Stift noch in die,
ich glaub, das
war in die Flosse Lesnar, gerammt, ne?
Ja, ja. Toll. Was wahrscheinlich nicht so toll wird, das ist das Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon. Das Ganze wird ein Steel Cage Match werden, und was hatten wir da, ein schönes Segment bei Monday Night Raw. Hier, Shane McMahon hatte nochmal ein altes Zeugnis, hat er rausgesucht gehabt, ne, von Braun Strowman. 4 plus war so die Durchschnittsnote, und ja, Steel Cage Match. Denn wie wir wissen, Nico, beim Steel Cage Match in der WWE, da kommt keiner raus und erst recht keiner rein.
Ja, du hast vollkommen recht. Wir haben ja den Flying Elbow haben wir ja von Shane O'Mac schon gesehen vom Apron oder vom Ringpfosten, beziehungsweise genau, vom Ringpfosten war das, ne, aufs Kommentatorenpult. Mhm. Hat man überlegt, wie können wir das noch toppen? Hell in a Cell haben wir schon mal gemacht. Machen wir ein Steel Cage Match natürlich, damit Shane O'Mac da oben runterspringen kann. Das war, glaube ich, der Gedanke hinter dieser Ansetzung.
Ja,
aber die Storyline an sich macht für mich keinen Sinn. Also ich verstehe es nicht, warum ein Shane McMahon den guten Braun Strowman auf dem Kicker hat, warum man denn hier so, warum man diesen Weg geht, ihn als dumm darzustellen. Ne? Was soll das? Also ich sehe da noch keinen Grund dahinter.
Vielleicht machen sie ja hier irgendwie so ein Doku an die Käfigtür, und nur wer das so Doku löst, der darf dann das zur Tür dauert. Rausgehen oder was auch immer. Ne? das wäre schon fast witzig. Wer, glaube ich, witzig sein soll, aber bei mir, ich habe jetzt da noch nicht so gelacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auch vielleicht mal kurz einen Blick auf deine Schenkel wirfst. Vielleicht sind, weiß ich auch, ob die Wund immer noch sind von Monday Night Raw, von Gucken. Unser guter Freund Matt Riddle. Und ich glaube, da gibt's jemanden Backstage, der das einfach unheimlich komisch findet. Das ist, glaube ich, Vince McMahon. Denn Vince McMahon, der fährt auch gerne Scooter. Ne? Die wenigsten wissen es, aber er ist ja auch ein Junggebliebener, ne? Hat einen Scooter, allerdings mit mehr Rädern, mit 4 Rädern, ein Rollator nennt er ihn, und ich glaube, deswegen findet er auch Matt Riddle so cool, und der hatte hier Backstage-Segmente, unter anderem mit Titus O'Neil, wo er sagte so, ja, Titus, wäre doch eine super Idee, hier, mach doch ein ganzes Schwein bei WrestleMania. Und dann Titus so, hä? Ja, du machst doch hier den Roast of WrestleMania. Und dann Titus O'Neil so, nein, ich bin der Co-Host. Ah, du bist der Co-Host vom Roast. Und ich dachte an der Stelle, dachte ich so, oh, Fall, das könnt ihr doch, wer hat denn das abgesegnet? Wenn Matt Riddle jetzt ein Heel wäre, ne, dass man denkt so, Alter, das ist ja ein Volllappen, was ein Lauch, aber der soll ja ein Babyface sein.
Erschreckend, also wirklich erschreckend, auch überhaupt gar nicht lustig, ne? Nein. Also ich mag ja flachen Humor gerne, aber das ist wirklich sowas von, wir wollen jetzt krampfhaft einen auf lustigen Kiffer machen, wie aus irgendeinem Film aus den 90ern, was da schon nicht lustig war.
Harold und Kuma. Ich guck mal eben, wann der erste Harold und Kuma kam, aber anscheinend
das war ja wenigstens lustig. Ne?
Aber anscheinend,
ich weiß nicht, wer dahinter steht und sich diese Lines für Matt Riddle ausdenkt, das zerstört den Charakter total. Also
aus dem Jahr 2004 kann ich euch nur empfehlen.
Guter Film,
87 Minuten, Harold und Kuma, die wollen nämlich zu White Castle. Und wer schon mal in den USA war, White Castle, das Besondere bei denen ist, die haben so kleine viereckige Mini-Burger. Also die Burger sind kleiner wie so ein Muffin, und die kiffen halt ordentlich ein und kriegen dann so ein Fressflash und wollen zu White Castle, und dann wird das ein ziemlich lustiger Trip, kann ich nur empfehlen. Unter anderem Neil Patrick Harris dabei von How I Met Your Mother, der Blonde, und also sehr, sehr schön. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 Teile oder sowas, also wer für leichten Humor zu haben ist, der ist da genau richtig. Und ich glaube, auch diesen Film aus dem Jahr 2004, den hat Vince McMahon zuletzt irgendwo auf Netflix oder wo immer gesehen und hat gedacht, Mensch, das ist doch ein super Charakter hier, den machen wir für einen unserer Top Babyfaces.
Ja, peinlich. Und es tut mir total leid für Matt Riddle.
Ja,
es tut mir total leid.
Also mit dem Gimmick habe ich so das Gefühl, wird er nicht World Champion.
Nee, leider nicht. Er hat zwar den US-Title noch und wir werden auch ein Match sehen gegen Sheamus bei Mania. Die hatten es auch bei Monday Night Raw schon miteinander zu tun. Da konnte sich Sheamus durchsetzen, glaube ich. Ne? So kam es dann auch zu dieser Match-Ansetzung. Und dieses Match findet am in der zweiten Nacht statt. Matt Riddle gegen Sheamus ohne Stipulation, aber um den United States-Title.
Um den United States Title, ganz genau. Was, aber es gab natürlich auch Highlights bei Monday Night Raw. Das war jetzt keine Überraschung, sondern das war angekündigt. Denn, Nico, es war die World Premiere. Es war das neue Musikvideo und natürlich auch der neue Song von unseren guten Freunden MCMIZ und John Morrison. Hey, hey, hop, hop. was sagt mehr Happy Eastern als dieser Song? Man hat auch wenn man auch die USA sich ja noch in einer Corona-Pandemie befinden, weil die mit dem Impfen ja schon deutlich weiter sind, als es hier in Deutschland ist, man hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ich glaube, das waren Live-Fan-Reactions auch. Man hatte also durchaus auch ein kleines Konzert gespielt mit Publikum. Spaß. Und der Song für mich hat abgeliefert. Ich werde gleich mal gucken, ob man den hier schon irgendwo downloaden kann. Und
ja, der Song war okay, muss ich sagen. Ich bin ja großer Fan des zweiten Songs, den sie gemacht haben, der so ein bisschen diese 80s-Vibes hatte, wo sie in diesem Haus standen, ne? Diese Hey, hey, ho, ho, ho. Weißt du, diesen, ne? Das war, glaube ich, der vorletzte Song. Der hat mich mehrere Tage, was sage ich, Wochen begleitet als Ohrwurm. Der war auch gut, aber dem muss ich gebe dem nochmal eine Chance. Der hat noch nicht 100 Pro bei mir gezündet.
Ich bin, also jetzt kommt jetzt auch erst das Osterfest, ne? Das steht an, heute ja. Gründonnerstag, morgen Karfreitag und Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Also da steht noch einiges bevor und dann kann man sich darauf schon mal freuen und dann wird, glaube ich, hey, hey, hopp, hopp, rauf und runter laufen. Zumindest, der wird zu tun haben mit Bad Bunny bei WrestleMania. Ich habe ja immer noch gedacht, man macht hier vielleicht doch noch irgendwie einen Tag-Team-Match draus, aber es scheint so zu sein, The Miz gegen Bad Bunny, John Morrison und eben auch unser Freund, wie heißt er noch? Damien Priest an der Seite dann eben von Bad Bunny. Randy Orton und The Fiend, die werden es auch miteinander zu tun haben. Wir hatten Alexa Bliss, die hier auf ihrer Schaukel saß und hat sie so eine kleine Spieluhr gehabt und dann hat sie gedreht und dann kam der Fiend raus. Aber der Fiend, der saß auf einmal auch neben ihr. Also der verbrannte Fiend, der feurige Hugo, wie man ihn ja auch in Insiderkreisen nennt, hat auch ein bisschen geschaukelt.
Der saß da wie eine aufgeplatzte Wurst, ne? Saß er da schön angekohlt, sag ich mal. Nicht verkohlt, angekohlt. Sah sehr skurril aus, sehr bizarr sah es aus, aber auch ein bisschen peinlich. Bisher auch dieses Match noch ohne Stipulation. Ne? Hätte man ja auch schon mal announcen können, jetzt so ganz langsam. Hätte man immer schon mal sagen können, es wird ein Firefly Funhouse Match or whatever. Da spart man sich alles für die letzte Mal in der Raw-Sendung auf nächste Woche.
Ja. Also man hält sich relativ viel noch auf, ob das dann tatsächlich hier das Ganze noch rausreißt.
Es sind übrigens, fällt mir gerade auf und ein, ich habe die Karte gerade hier auf Wikipedia offen, sind sowas von wenig Multiman-Matches dabei. Ich hätte ja auch, oder wir haben uns ja gewünscht, ne, auch zum Beispiel den US-Title, ihn aufs Spiel zu setzen im Ladder-Match oder Fatal 4-Way oder was auch immer, ne. Aber auch der IC-Title, der ja gehalten wird von Big E, wird in einem Einzelmatch verteidigt gegen Apollo Crews. Also man hätte ein bisschen mehr machen können. Ja, also die Card liest sich mittelmäßig bisher.
Genau, es gibt noch Spoiler, aber gibt's keine großen Matches, da müsst ihr euch, glaube ich, jetzt nicht die Ohren zuhalten, denn es wurde ja schon aufgezeichnet, Raw als auch, glaube ich, SmackDown eben für nächste Woche. Was damit zu tun hat, dass, lass mich nicht lügen, ich glaube, morgen der letzte Tag ist, wo die WWE in ihrem aktuellen Thunderdome ist. Das heißt, dementsprechend hat man auch schon die Hall of Fame hat man aufgezeichnet. Man hat Raw und SmackDown für die nächste Woche aufgezeichnet und wird dann jetzt eben die Zeit nutzen, um umzuziehen. Man zieht nicht weit um, aber ich glaube, man wird es nicht merken, ne? Man wird eigentlich das gleiche Thunderdome-Gimmick dann wieder aufbauen, man bleibt in Florida. Was aber wohl noch dazukommen soll, ist, dass es am Tag 1 ein Multi-Tag-Team-Match der Frauen geben wird und die Siegerin dann am zweiten Tag eine Chance auf den Women's Tag-Team-Titel haben, der aktuell von Nia Jax und Shayna Baszler gehalten wird und im besagten Multi-Tag-Team-Match werden vermutlich unter anderem Lana und Naomi, Tamina Snuka und Natalya, Liv Morgan und Ruby Riott und Mandy Rose und Dana Brooke stehen. Heidewitzka, Herr Kapitän, da freue ich mich.
Ja, da freuen wir uns drauf. SmackDown-Titel auch noch nicht auf der Card. Ne? Ziggler und Root, derzeitige Champions. Wahrscheinlich wird es noch auf die Card kommen. Vielleicht da in Multi, ich weiß gar nicht, was haben sie denn da noch? Ne? Natürlich die Street Profits, dann vielleicht noch Tucker und Chad Gable und Lucha House Party oder sowas, Gänsehaut-Match. Es bleibt abzuwarten. Also bisher jeweils 6 Matches pro Nacht festgesetzt. Da kommen zumindest 2 noch dazu, wie du gerade sagtest. Also jeweils 7 Matches. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Meinst du, es wird eine Kickoff-Show geben, beziehungsweise Night One? Da wurde ja so überlegt, lassen wir in der Kickoff-Show kein Match stattfinden, weil wir die Fan-Reactions, die echten Fan-Reactions, die wir ja lange nicht mehr hatten, weil wir die ausschließlich bei der Main-Show haben möchten. Mhm.
Habe ich auch gelesen, dass das wohl der Plan ist.
Ja, von mir aus können sie die Andre the Giant Battle Royale, die auch noch nicht angekündigt ist, die können sie gerne in die Kickoff-Show packen.
Ja, also ich glaube, es ist was anderes. Also wenn du dann eine Andre the Giant Battle Royale machst, ich glaube, das ist okay, dass auch schon mal alle an ihrem Platz sind und alle schon mal wissen und wie funktioniert das und dass auch die WWE schon mal gucken kann, wie ist das hier mit dem Licht und schon mal ein kleines Feuerwerk zünden und so weiter.
Ich komme aus meinem Pott nicht mehr raus, ja. Weißt du, sitzt in deiner ersten Reihe und so.
Ne? $5,000 bezahlt und kommst aus dem Pott nicht raus. Dementsprechend, also ich würde es machen, weil du warst ja auch schon mit dabei, du weißt, es ist was anderes, wenn dann das Licht ausgeht und dann kommt dieses ja, hier FBI, bla bla bla, und dann kommt der Trailer und dann kommt das große Feuerwerk und sowas alles. Also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man da jetzt irgendwie eine Jobber Battle Royale nochmal als kleines Warm-up eben dann auch tatsächlich für die Fans macht. Wir können ja mal eben reingucken, was das Wetter tatsächlich sagt für unsere Freunde in Tampa parallel und währenddessen auch mal schauen, wie es, wenn natürlich gleich noch einmal die Karte durchgehen, bevor wir zu AEW kommen. Ach, das schaut ja gut aus für die WWE. Aktuell ist es so, dass nächste Woche Samstag, am ersten Tag von WrestleMania, sollen es 27 Grad in der Spitze sein, leicht bewölkt, kein Regen. Und am Sonntag 26 Grad, leicht bewölkt, kein Regen. Für Montag, also den Montag drauf, den 12.04. ist aktuell leichter Regen und Wind angesagt. Also ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Das kann sich natürlich noch ein bisschen verschieben und vielleicht dann einen Tag vorziehen. Also drücken wir mal die Daumen, wobei es auch schon relativ witzig fände, wenn es tatsächlich mal kurz regnet. Bei WrestleMania damals in New York war es ja zum Beispiel so, dass eine Woche danach lag ja dicker Schnee, ne? Also bis jetzt die WWE tatsächlich immer Glück gehabt. Aber wir gucken mal auf die WrestleMania Card. Wie gesagt, 6 Matches pro Tag stehen aktuell fest. Tag 1, das ist der 10. April, also nächste Woche Samstag auf Sonntag. Da haben wir Sasha Banks gegen Bianca Belair um den Damen-Smackdown-Titel. Wir haben Bobby Lashley gegen Drew McIntyre um den WWE-Titel. Wir haben Bad Bunny gegen The Miz in einem Singles-Match. Wir haben The New Day gegen AJ und Ormus. Die hatten ein ganz, ganz tolles Segment bei Raw. Da haben sie, ich weiß nicht, wie das heißt, Tabu oder was? Die mussten was malen.
Toll,
raten.
Toll war das, ja.
Auf jeden Fall. Hat mich nur wieder in meiner Vermutung bestärkt, dass Ormus auf jeden Fall eine Shooting Star Press zeigen wird bei WrestleMania. Der muss jetzt hier auf jeden Fall einen raushauen. Braun Strowman gegen Shane McMahon in einem Steel Cage Match und Cesaro gegen Seth Rollins in einem Singles Match. Das aktuell die Card für Tag 1. Tag 2. Roman Reigns gegen Edge gegen Daniel Bryan. Triple Threat für den WWE Universal Titel. Asuka gegen Rhea Ripley. Raw Damen's Titel. The Fiend gegen Randy Orton, noch ohne Stipulation. Big E gegen Apollo Crews für den IC-Title. Kevin Owens gegen Sami Zayn, auch noch ohne Stipulation. Und Riddle gegen Sheamus um den United States-Titel. Jetzt muss man sagen, so die ganz großen Kracher sind dieses Jahr nicht dabei. Also das könnte auch hier die Card von Backlash sein oder vom SummerSlam im besten
leider,
Fall.
Leider, ne? Leider. Das einzige Match, was wirklich so WrestleMania-Potenzial hat, ist das Triple Threat Match mit Edge, Reigns und Daniel Bryan. Ja, das. Aber alles andere, ja. Also ganz kurz, bevor wir über Dynamite sprechen, möchte ich noch mal NXT ansprechen, das auch an 2 Nächten ja ausgestrahlt wird. Am 7. Mittwoch den 7., Donnerstag den 8., wenn mich nicht alles täuscht, da haben wir zum Beispiel pro Nacht 5 Matches, die feststehen. Und die lesen sich, meiner Meinung nach, schon mehr nach WrestleMania Season. In der ersten Nacht Io Shirai gegen Gonzalez um den NXT Women's Championship. Dann gibt es ein Triple Threat Match um die NXT-Titel, die vakant sind. MSK gegen Grizzled Young Veterans gegen Legado del Fantasma. Dann gibt es ein Six-Man-Gauntlet-Eliminator-Match. Leon Ruff gegen Isaiah Swerve Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis und LA Knight. Der Gewinner dieses Matches wird in der Nacht darauf gegen Johnny Gargano antreten. Da geht es um den North American Championship. Mhm. In der ersten Nacht auch noch Walter, unser Freund, gegen Tommaso Ciampa und Pete Dunne gegen Kushida. Also diese 5 Matches, meiner Meinung nach, werden alle sehr gut werden, ne? Zweite Nacht, Ember Moon, Shotzi Blackheart verteidigen die Tag-Team-Titel gegen The Way. Jordan Devlin gegen Santos Escobar. Da geht es darum, die NXT Cruiserweight Championship zu vereinen. Ne? Escobar ja Interim NXT Cruiserweight Championship. Das Ganze wird ein Ladder Match sein. Adam Cole gegen Kyle O'Reilly, unsanctioned Match, auch heiße Anwärter auf Match des Abends. Und der Main Event wird sein Finn Balor gegen Karrion Kross. Also diese 5 Matches pro Nacht kicken mich jetzt schon mehr als die gesamte WrestleMania-Card, muss ich sagen.
Ja. Also Wrestling wird man in den nächsten 10 Tagen, glaube ich, nicht zu wenig geboten kriegen. TNA veranstaltet ja auch noch am WrestleMania-Samstag. Haben sie es jetzt mittlerweile verschoben? Ich weiß gar nicht. Also Wrestling genug. Wir werden nächste Woche dann hier, wenn wir auch wahrscheinlich die finalen Cards ja mehr oder weniger vorliegen haben, da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also viel, viel Wrestling. Hier in Hamburg zumindest ist ja auch ab Freitag so, Nico, ab Freitag, ab 21 Uhr gibt es eine Ausgangssperre. Inwieweit beeinflusst das eigentlich deinen freitagabendlichen Umtrunk bei unserem guten Freund Stefan Ottenpohl?
Ja, das beeinflusst diesen Umtrunk immens. Ich habe das auch gestern, wann war das? Gestern Nachmittag oder sowas, ne, wurde das ja announced, war ich schockiert. Deswegen wollten Stefan und ich wollten uns eigentlich heute treffen. Er hat nämlich auch noch ein paar schöne Biere im Kühlschrank, aber unser Freund, Kupferstecher Stefan, hat sich gestern angeblich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Biere reingetan, ist zwar auf der Arbeit, schrieb er, aber er sei noch leicht benommen. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass er absagen wird und ich glaube, jetzt ist erstmal diese Ausgangssperre 21 Uhr ab morgen bis zum 18. Und das ist ja nun mal auch ein bisschen hin. Das habe ich ihm dann gerade auch nochmal geschrieben, Stefan. Ja, heute wäre noch mal die letzte legale Chance, sich gemeinsam mal reinzustellen. Hat er noch nicht drauf geantwortet.
Aber die zweite Möglichkeit ist ja einfach, dass das Ganze geht ja von 21 Uhr bis 5 Uhr. Ihr müsst einfach nur bis 5 Uhr durchdringen.
Ja, hast du auch wieder recht. Man trifft sich erst um 21 Uhr, ja, und geht dann, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen.
Also viel früher war ich letztens, als wir zu dritt getrunken haben, tatsächlich auch nicht zu Hause, was aber ja auch ein bisschen mit dem Schienenersatzverkehr zusammenhängt. Ich bin mal gespannt, ich bin ja nächste Woche 2 Tage bei unseren Freunden von Störtebeker in Stralsund, macht da 2 Online-Verkostungen und wir kommen dann, also meine Frau kommt mit, wir kommen dann den Samstag quasi nachts um 1 wieder und da habe ich es ja bis jetzt auch mal so gemacht, habe halt den Mietwagen zurückgegeben und bin dann nach Hause gegangen. Muss ich auch mal gucken, nicht, dass wir da auch festgenommen werden. Also,
das ist ja Arbeit, ne? Also ich meine, das sind ja, ganz ehrlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, klar, wenn jetzt hier irgendwie nachts auf der Schanze 30 Jugendliche um 3 Uhr nachts besoffen rumeiern, dass die dann vielleicht eine Strafe zahlen müssen. Aber ich denke nicht, dass du stocknüchtern, wie du bist, von der Arbeit zurückkommend angemacht wird. Aber ich finde diese Ausgangssperre, um das abzuschließen, finde ich überflüssig. Ne? Das ist so, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, machen wir halt das. Ob das jetzt wirklich
Man hat ja schon so vieles probiert, ne? Ja, dementsprechend bin ich gemeint. Hab mich gewundert tatsächlich, dass es nicht früher gekommen ist, weil wir haben auch den einen oder anderen Kollegen auf Arbeit, der glaube ich auch ich glaube, er wurde nie positiv getestet, aber auch so Kategorie Superspreader ist, irgendwie in 7 Tagen, die Woche hat, auf 10 verschiedenen Partys, immer mit anderen Leuten und so weiter.
Ist natürlich uncool, ne?
Aber wenn sich da irgendwelche Leute zu so einer Party Underground treffen wollen, ich glaube, dann lassen die sich auch von so einer Ausgangssperre da nicht aufhalten, sondern das, was wir gerade schon gesagt haben, die fangen halt vor 21 Uhr an und machen dann vor 5 Uhr so nicht Ende. Also mal gucken, ob das...
Oder fährst du mit dem Taxi zurück.
Ne? Ja, gucken, ob das tatsächlich was hilft. So, damit kommen wir zu AEW Dynamite. Es wurde immer noch nichts angekündigt, Nico, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Wir hatten ja mal spekuliert, dass man die Chance, denn mittlerweile, es wurde ja offiziell angekündigt, NXT wird ab der Woche nach WrestleMania, also wir haben jetzt noch dieses NXT Takeover über 2 Nächte und darauf die Woche, also am 13. April, wie ja schon lange Zeit zu lesen war, wird dann NXT erstmalig auf den Dienstag wechseln. Und da war ja meine Vermutung zumindest, dass man auf AEW-Seiten dann sowas Pay-Per-View-artiges dann für Dynamite eben ankündigt, ein paar große Matches auffährt. Danach schaut es aktuell nicht aus. Das kann man natürlich immer noch nächste Woche ankündigen, aber nächste Woche muss man tatsächlich auch sagen, wird der Fokus wahrscheinlich so sehr auf der WWE und WrestleMania und diesen ganzen Events liegen, dass das wahrscheinlich ein bisschen untergehen würde. Also man scheint diese Chance so ein bisschen verstreichen zu lassen. Oder sieht es nicht für nötig, da was Großes zu machen?
Hat mich auch echt gewundert, ne? Zumal der Inner Circle ja jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen waren sie nicht im TV zu sehen, jetzt wieder aufkreuzten. Da hätte man natürlich irgendwie schon mal ein Match anteasen können zwischen diesen beiden Stables, The Pinnacle und Inner Circle, beispielsweise in dem von uns gewünschten Blood and Guts Match, so heißt es, glaube ich, bei denen. Ne? Dieses Wargames-artige Match, diese Matchart, die vor, ja, irgendwann Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres hätte stattfinden sollen, hat man verschoben aufgrund der Pandemie. Es wird uns auf jeden Fall noch beschert werden, dieses Match. Aber hat mich auch gewundert, dass sie für diesen Mittwoch, an dem sie ja alleine im TV sind, das
wobei,
ist angekündigt.
Ja, wobei man natürlich auch dann sagen kann, okay, also wir haben die schon, wir haben NXT TakeOver 1, wir haben 2, wir haben die Hall of Fame, wir haben 2 Nächte WrestleMania und wir haben 3 Stunden Monday Night Raw und dann wieder NXT. Vielleicht hat man auch gesagt, wenn wir jetzt den Mittwoch, die gefühlte 10. Tag in Folge irgendwie auch jetzt hier eine tolle Wrestling-Show machen, die Leute sind wahrscheinlich auch einfach irgendwie dann vielleicht ein bisschen Wrestling-müde, dass man vielleicht gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach kein gutes Datum, auch wenn wir das erste Mal ohne Konkurrenz laufen. Die Leute haben erstmal wrestling-technisch wahrscheinlich die Schnauze voll. Das heben wir uns auf für die 2. oder die 3. Woche vielleicht, wo wir dann ohne Konkurrenz laufen. Dann sind die Leute wieder so ein bisschen, haben sich ein bisschen abgekühlt. Die Temperaturen sind ja ein bisschen steigend. Dann ist man vielleicht auch mal ein bisschen rausgegangen, ist mal in so einen schönen Tümpel irgendwo reingesprungen, hat mal ein bisschen mit dem Wrestling erstmal eine kleine Pause gemacht und ist dann vielleicht auch wieder heiß und dann wird man es noch bringen. Warten wir mal ab. Du hast gesagt, Nico, der Inner Circle ist zurück. Und was war das für ein cooles Comeback, denn wir haben MJF gesehen im Umkleideraum von The Pinnacle und der hatte einen Schneider da für Anzüge, oder das wollte ich vorhin noch sagen, wo hier The Hurt Business im Ring stand. Cedric Alexander, einen sehr, sehr schön geschnittenen Anzug.
Toll.
MVP, ja, einen sehr, sehr schön geschnittenen Anzug. Bobby Lashley, einen wunderschön geschnittenen Anzug. Und dann steht Shelton Benjamin da. Der hat mich ein bisschen dran erinnert, so wie Reinhold in seinem Konfirmandenanzug. Also das sah tatsächlich relativ plätterig aus. Allein dafür hätte man ihn entlassen sollen.
Ingo bei C&A noch
ja, bestimmt das Ding.
Und vorher nicht anprobiert.
No. Ja. Genau, damit kommen wir, also MJF hatte seinen eigenen Schneider da, der dann hier die Anzüge schneidern sollte und sagt, Mensch, wir haben hier einen Innendesigner engagiert, der wird uns hier diese Kabine, diesen Umkleideraum wird er uns schön gestalten und auch hier die Toilette und machte die Tür auf und dann stand auf einmal der Inner Circle in der Toilette.
Schlecht gelaunt.
Ja, ganz schlecht gelaunt und MJF machte die Tür wieder zu und sagte, okay, we have to go. Das war schon wieder so gut. Und dann gab es eine ordentliche Prügelei. Auch hier hat man dann schön gesehen, das Ganze hat man natürlich vorab aufgezeichnet. Es gab mehrere Kameras, man hat quasi die einzelnen Fäden. Wir hatten Jack Swagger und Wardlow. Jack Swagger, der dann auch, oder Jake Hager, wie er bei AEW heißt, der dann vor der Tür stand. Also der Inner Circle, außer Jake Hager, in der Toilette. Und als MJF dann den Umkleideraum durch die normale Tür verlassen wollte, da stand eben Jake Hager. Der hat es dann in der weiteren Fäde mit Wardlow zu tun. Wir hatten Sammy Guevara, der es mit dem Chairman, wie heißt er nochmal? Ich vergesse den Namen immer.
Sean Spears.
Mit Sean Spears zu tun hatte. Also man hat ja auch sehr viele Chancen für eben dann ja auch Einzelmatches innerhalb dieser beiden Gruppierungen. Wir hatten FTR und sie hatten es zu tun mit hier Proud and Powerful, heißen sie so?
Yep, Santana und Ortiz, genau. Und da gab es auch gegen FTR einen ordentlichen, hey, wer hat denn da so geblutet? Das war Dax, heißt er jetzt, glaube ich, ne, hier bei der AW. Meine Herren hat er geblutet und am Ende auch noch Chris Jericho und MJF, die es miteinander zu tun hatten. Chris Jericho hat ihn mit dem Kopf so in die Toilette gestülpt und danach noch gegen einen Getränkeautomat durch die Glasscheibe volles Pfund durch. Also das war schon heftig und ziemlich stiff und hat mir sehr gut gefallen, ne? Also der Inner Circle wirklich schlecht gelaunt, total fokussiert und wow, das fand ich richtig gut, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, das hat mir sehr gut gefallen. Also da darf man gespannt sein. Es wurde für nächste Woche angekündigt, dass der Inner Circle zurück ist. Also man darf davon ausgehen, dass sie hier wahrscheinlich eine Promo halten werden. Mal gucken, ob man da dann vielleicht doch schon irgendwie irgendetwas ankündigt. Wir hatten im Main Event das Arcade Anarchy Match. Orange Cassidy und Chuck Taylor auf der einen Seite gegen Miro und Kip Sabian. Und auch da gab es einige Rückkehrer, denn wir hatten unter anderem hier
Chris Statlander.
Ja, so ewige Zeiten war ja, sie nicht
ganz
mit,
vergessen, die Dame.
Outer Space kam ja aus so einem, das sind ja auch die größten Abzockautomaten, die man sich so gibt, ne? Wo man so diesen Greifarm hat, den man so ein bisschen steuert, dann fährt dieser Greifarm nach unten und man denkt so, oh, jetzt holt er mir so einen riesen Stofftier raus, aber der greift gar nicht richtig zu und fährt einfach wieder hoch. Also ich glaube, das ist die größte Geldmacherei, die es gibt. Und da kam sie raus.
Da kam sie raus und hat sie natürlich sofort mit Penelope Ford, heißt sie, nicht Cruz, wie wir irgendwann mal meinten, angelegt. Und es gab einen ordentlichen Move, ich weiß nicht, wie heißt ihr Finisher nochmal, durch ein Table, beziehungsweise durch so ein Eishockey-Schiebe-Ding, ne? Sehr stiff durchgezogen. Miro war übrigens auch wieder unfassbar aggressiv unterwegs, hat ordentlich aufgeräumt. Und als es ja beinahe schon nach einer Niederlage aussah, da tauchte ein Auto auf. Ein Auto mit Trents Mom. Und sie war nicht alleine im Auto, denn auch Trent ist wieder da, genesen.
Aber sollte der nicht ein halbes Jahr ausfallen oder so?
Hat mich auch gewundert, ne? Hat mich auch gewundert. Also er war jetzt, gefühlt war er ja nur ein paar Wochen, vielleicht maximal zwei Monate weg.
Zwei Monate hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich, ne? Man hat's ja, vielleicht hat man es deswegen auch so ein bisschen gezogen in die Länge, ne? Mit dieser Butler-Sache und der vielleicht. Hochzeit und allem. Mal gucken. Also ich hatte hier bei, du hast schon gesagt, Chris Statlander und Penelope Ford, ich hatte so ein bisschen noch auf so Nippelblitzer gehofft. Das ist leider nicht gegeben. Ja. Den hat dann Trents Mom nämlich gezeigt. aber sehr, sehr, hat mir gut gefallen. Ne? Also wir hatten diese Automaten außenrum. Es gab auch noch so eine Wand, wo quasi Preise waren. Wenn man so ein Los gezogen hätte, dann konnte man es einlösen. Da hing ein Stuhl, Barbed Wire und so weiter. Also ich finde
Steine.
Genau. Also so ein was ein Hase oder was, ne? So wie man so im Schießstand so ein Hasen gewinnt. Der Hase war aber hinten zugeklebt, hat man gesehen. Und ich dachte erst, da wäre ein Thumbtacks drin. Hört sich so an. Aber es waren Lego-Steine. Und wer hier vielleicht schon Vater oder Mutter ist, der wird wissen, was tut mehr weh als Thumbtacks? Das sind natürlich Lego-Steine. Wenn man irgendwie bei den Kindern ins Zimmer geht und man tritt auf so einen Lego-Stein. Alter Falter, ich glaube, da würde man lieber über brennende Kohlen oder sowas laufen. Das tut höllisch weh. Sehr, sehr schönes Match, hat mir gut gefallen. Orange Cassidy und Chuck Taylor können sich hier durchsetzen. Es gab einen Running Power Slam von der Stage von Chuck Taylor
an Taylor gegen Kip Sabian.
Genau.
Miro wurde mit einem Spear ausgeschaltet von Trent durch den Table, der da lehnte. Die Faces haben sich durchsetzen können. Wird bestimmt noch nicht zu Ende sein, die Fehde. Mal gucken, wie es weitergeht. Arcade Anarchy, das war der Main Event des Abends. Aber lass uns noch mal zurückspringen zum Opening Match. Denn da gab es das erste Match von Christian Cage seit langer Zeit überhaupt, abgesehen vom Royal Rumble Match in der WWE. Aber das erste Match hier bei AEW, und da hat er es mit seinem guten alten Freund Frank Kazarian zu tun gehabt. Er hat natürlich auch eine Vergangenheit von Impact Wrestling bzw. TNA damals. Und wie hat dir das Match gefallen?
Das war sehr, sehr, sehr technisch natürlich. Ne? Outwork everyone. Das heißt natürlich hier nicht, ich mache eine Shooting Star Press und was weiß ich alles. Ich hätte hier tatsächlich, das ist ja so ein bisschen, AEW möchte ja anders sein. Ne? Deswegen starten sie zum Beispiel auch nicht mit diesem typischen Talk-Segment, was die WWE immer macht, sondern sie starten immer direkt ins Match rein. Und da hätte ich mir einfach auch nochmal gewünscht, dass man wenigstens nochmal das Segment von letzter Woche gezeigt hätte, ne? Wo eben dieses Backstage, diese Backstage-Konfrontation zwischen den beiden gab, Konfrontation in Anführungszeichen, ne? Dass man das nochmal ein bisschen aufgegriffen hätte, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die eben nicht jede Woche zuschauen, und man gibt, glaube ich, den Matches einfach immer noch mal ein bisschen Tiefe, gerade auch dem Opener, wenn man sowas noch mal wiederholt. Letzte Woche zum Beispiel mit Kenny Omega, und auch wenn man da noch mal kurz gezeigt hätte.
Man setzt immer viel voraus, ne?
Wie kommt es jetzt hier eigentlich zu dem Match? Oder auch vielleicht für viele Leute, die, ich weiß nicht, was vorher, vor Dynamite auf TNT läuft, ne, die einfach dranbleiben. Und wenn du denen einfach dann ein Match präsentierst, okay, aber wenn du denen sagst, so pass auf, okay, der ist hier neu und er sagt, er ist besser als alle anderen und die kennen sich schon irgendwie von früher, hey, hört sich ja ganz spannend an, guck ich doch mal, wie das ausgeht. Ne? Also ich glaube, da kann man auch den einen oder anderen neuen Fan vielleicht noch mit rekrutieren, wenn man hier sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt. Christian Cage setzt sich letztendlich durch mit dem Killswitch. Den Killswitch als Finisher finde ich immer ein bisschen plätterig, weil der dauert immer so lange, bis er den angesetzt hat.
Und sowas, er hat auch oftmals versucht, ihn anzusetzen. Und Frankie kam, weiß nicht, 3-4 Mal kam er da raus. Am Ende konnte Christian ihn dann durchsetzen. Ja, also das kann man auch ein bisschen überstrapazieren mit dem Finisher. Sollte sich vielleicht noch einen zweiten, schnelleren zulegen.
Ja, ne? Die Out of Nowhere, ne? So ein RKO, so ein Stunner, so ein Superkick, das finde ich immer, das sind mit die geilsten, die effektivsten, die du dann einfach so auch mal überraschend zeigen kannst. Dieser Killswitch, und vor allem, wenn er dann 8 Mal im Match erst probiert wird, wenn er dann beim 9. Mal funktioniert, ich finde dann immer schon so ein bisschen die Luft raus.
Vor allem, man weiß, dass er nach 5 Minuten gegen einen Frankie Kazarian Commentary nicht funktioniert. Ne? Das ist dann irgendwie so, okay. Also ich muss sagen, das erste Match von Christian Cage, solide. Anfangs fand ich es langweilig. Finish-Sequenz fand ich ganz cool.
Hat aber sie sehen jetzt hier noch nicht als großen nee. Main-Event-Draw bei AEW.
Also da, das braucht noch ein bisschen Zeit. Zumal er hier auch einen Gegner hatte, die kennen sich in- und auswendig, die beiden, wie ich gerade schon sagte. Ne? Viele lange Zeit bei TNA miteinander verbracht. Wie kann ein Christian Cage gegen, wie ist er im Ring gegen einen, den er noch nicht so aus dem FF kennt? Ne? Also da braucht er, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen Training ist das falsche Wort, aber man muss ihm dann ein paar andere Kontrahenten mal entgegenstellen, ne? Bevor man ihn wirklich ins Titelrennen schickt.
Zweites Match des Abends war Cody Rhodes gegen QT Marshall. Das war ein unsanctioned Exhibition Match. QT Marshall, der letzte Woche gesagt hat, oh, ich stehe immer hier so in deinem Schatten und bababab, du kriegst den ganzen Lob und die coolen Matches und die Opportunities, die Chancen. Und dementsprechend wollte man eben hier ein Exhibition Match, ein Trainingsmatch machen. Und Cody Rhodes hat schon vorher gesagt, naja, also ich werde jetzt hier nicht voll durchziehen. Ne? Und QT Marshall, der wollte voll durchziehen. Und es kam letztendlich so, dass es hier tatsächlich einen Split gab. Nicht nur einfach, dass QT Marshall jetzt irgendwie heel geturnt ist, sondern er hat auch noch einige der anderen Studenten, Absolventen,
wie sagt man dazu? Absolventen?
Der Nightmare Factory
abgeworben.
Der Schüler,
das ist es, ne? Ja, also wieder ein neues Stable. Mittlerweile gibt es kaum noch Wrestler, die allein unterwegs sind hier bei AEW. Fand ich aber auch ganz cool, ne? Also QT Marshall, der ja erst an Anderson niedergeschlagen hatte, an Anderson war ja der Ref, dann wusste man nicht, okay, tat ihm das jetzt leid oder auch nicht? Und dann hinterrücks wurden dann die Nightmare Family Leute halt angegriffen von den eigenen Studenten, von den eigenen Schülern. Und da gab's dann noch den ein oder anderen heftigen Move, ne? Auch gegen Dustin Rhodes, gegen Cody nochmal. Auch hier könnte man jetzt theoretisch auch so ein Blood and Guts Match machen, ne? Also dieses Stable gegen jenes Stable.
Wir haben nachher auch noch hier die Hardy HFO oder wie sie jetzt heißen, ne? Hardy.
Ach so, ja. Was
auch immer. Und die könntest du theoretisch auch noch gegen Dark Order machen. Also eigentlich hast du jetzt mittlerweile drei Stable-Fäden, wo man sowas tatsächlich machen könnte. Red Velvet kam dann hier zur Rettung und hat dann hier geholfen. Das ist aufgelöst am Ende. John Moxley hatte es zu tun mit Cesar Bononi, konnte das nach knapp 8 Minuten für sich entscheiden, so sagt man. Team Taz haben wir Backstage gesehen.
Brian Cage. Immer noch nicht alles geklärt, ne?
Nee, Brian Cage und Ricky Starks scheinen immer noch nicht auf einer Seite zu sein. Mal gucken, was sich da die nächste Woche noch tut. Wir haben die Young Bucks Backstage gesehen mit Alex Marvez und dann kam Don Callis dazu und das ist ja auch ein Match, was wir nächste Woche sehen werden, denn diese Woche haben wir gesehen Kenny Omega und die Good Brothers gegen die Lucha Brothers und Laredo Kid und nächste Woche, Nico, werden wir sehen Kenny Omega und die Good Brothers gegen John Moxley und die Young Bucks. Und wo ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gedacht so, wow, also das ist aber tatsächlich doch schon, ja jetzt
Pay-Per-View-Match, ne?
Fast schon Pay-Per-View-Charakter tatsächlich, dass man das jetzt bei so einer normalen Sendung nächste Woche raushaut. Das ist schon, fand ich jetzt schon krass.
Hat mich jetzt auch gewundert. Mal gucken, wie lange man das Ganze noch in die Länge ziehen kann, inwiefern da die Fäden weitergehen. Aber ja, ganz klare Abgrenzung jetzt von Kenny Omega hat sich letzte Woche ja gezeigt. Die Young Bucks wollen erstmal nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ne? Don Callis stößt ihn sauer auf und das ist nicht mehr der Kenny von damals. Übrigens das Match, von dir angesprochene Six-Man-Tag-Match, Trios-Tag-Team-Match, Kenny Omega und Good Brothers gegen die Lucha Brothers und Laredo Kid, auch wieder fantastisches Match, ne, muss man sagen.
Wow, also hier gerade Ray Phoenix, den kannst du nachts um 4
wecken,
auch egal ob Ausgangssperre oder nicht, der zaubert dir da auf jeden Fall ein geiles Match hin, also auf den ist immer Verlass. Nyla Rose und The Bunny, das ist immer da, spätestens an dem Zeitpunkt wurde mir klar, okay, deswegen gibt's so viele Stables, damit, wenn irgendwer aus dem Stable ein Match hat, auch die anderen mit rauskommen können. Hatten sie hier zu tun mit Hikaru Shida und Tay Conti. The Bunny und Tay Conti werden nächste Woche auch nochmal in einem Singles-Match aufeinander treffen. Und Matt Hardy hat's, glaube ich, gesagt, hier The Bunny wurde irgendwie aus allen, wenn es hier dieses Turnier gab für Nummer 1-Spot und so weiter, sie wurde immer überall rausgehalten. Dem ist jetzt hier, das wird jetzt hier beendet. Er sieht hier, glaube ich, auch eine gute Einnahmequelle. Hat wahrscheinlich auch hier bei Bunny mindestens 30%. Ne? Und jetzt, wo Ostern ist,
stimmt.
Er freut sich auf jeden Fall schon. Er hat gesagt, morgen ist der 1. April und dann verdiene ich endlich wieder hier Geld, denn er hat ja die kompletten Einnahmen des ersten Quartals, 1. Januar bis 31. März, hat er an den Hangman verloren gehabt. Den haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen diese Woche,
oder? Den haben wir leider nicht gesehen, ne? Auch letzte Woche war er nur in einem Backstage-Segment kurz gesehen. Also schade drum, ne? Ja, letztens auch ein Hörer hat auch geschrieben, ne, dass er auch irgendwie enttäuscht sei, wie der Hangman jetzt eingesetzt wird. Mittlerweile muss ich dir zustimmen. Das finde ich gerade ein bisschen schwach, ne? Gerade den Hangman, den wir ja so lieben, der schwebt gerade da so ein bisschen in dieser Dark Order Storyline, hat aber kein richtiges Ziel vor Augen gerade.
Ganz genau, also ja, auch da, wir haben es schon so oft gesagt, ne? Ich glaube, wenn die Fans da wären, dann hätte man viele Storylines schon ein bisschen schneller hier fortgeführt. Hangman leider einer der Charaktere, der hier so ein bisschen in der Luft hängt. Auch diese Sache mit Dark Order, auch da kommt man ja nicht wirklich voran. Ne? Ist er jetzt Mitglied, ist er jetzt der Anführer oder nicht? Wollen die ihn auch als Anführer? Gibt's irgendwie da auch ein zeitliches Limit, wo sie sagen, so eine Deadline oder? Also viele Storylines, die hier nicht fortgeführt werden. Auch der Stinger war diese Woche mal nicht zu sehen, glaube ich. Wir haben Darby Allin gesehen, der so eine kleine Matt Hardy-Promo gehalten hat. Also
der Stinger war auch dabei, ne? Der hat auch ein bisschen ein paar Geldscheine da von der Brücke geworfen, ne?
Okay. Ja, doch. Bei AEW geht's nach vorne. Ich muss gerade da denken, unser guter Freund der Kutzi schrieb mir heute Morgen so, aber erstmal hier als JR gesagt hat, das ist Christian Cage erstes Match hier, hab ich gedacht, der hat das gebotcht, weil er hatte doch ein Match, aber es war TNA. Ich sag so, ja, das ist was anderes. Also TNA und AEW, auch wenn die Überschneidungen langsam immer größer werden, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber wir haben hier die Grundlagen gelegt für einige tolle Matches, einige tolle Storylines in Zukunft. Aktuell lässt man es hier ein bisschen ruhig angehen. Vielleicht weiß man auch da, okay, wir können jetzt hier nicht die ganz krassen Sachen raushauen, denn diese und die nächsten zwei Wochen liegt irgendwie noch so der Fokus doch ein bisschen mehr der Wrestling-Fans wahrscheinlich einfach auf WWE und WrestleMania und dann wird hier unsere Zeit kommen. Also, man darf gespannt sein, was noch so passiert. Die Einschaltquoten bei der WWE aktuell im besten Fall eher durchschnittlich, also so richtig, dass jetzt mal gesagt wird, Mensch, es ist WrestleMania und auch gerade American Football, die NFL ist ja zu Ende mit dem Super Bowl und auch gerade gegen Monday Night Raw läuft's ja eigentlich immer nur bis Weihnachten. Also richtig groß hat sich da was nicht getan. Raw, glaube ich, so knapp immer bei 1,7 Millionen, SmackDown bei 2,1 Millionen. Darf man natürlich gespannt sein, wie das jetzt sich dann nach WrestleMania entwickelt, wenn da jetzt dann noch die Leute anfangen auszuschalten. Das kann unserem Freund Vince McMahon nicht passen, aber dann macht er bestimmt hier wieder den großen Draft und dann geht es aufwärts. Ich bin mal sehr gespannt. Nico, was machst du heute noch mit deiner Brille? Wirst du die jetzt gleich noch ein bisschen einlaufen? Ist das wie bei neuen Schuhen? Musst du noch so ein bisschen die Verzerrung, muss man die rauslaufen?
Ich muss rauslaufen. Ich habe die ja gestern abgeholt, die Brille, habe sie dann hier zu Hause getragen. Mega durcheinander war ich. Und dann hatte ich, ich weiß nicht, wie viel Uhr war es, kurz nach 7, es war auf jeden Fall noch hell draußen, und dachte ich, komm, gehst du einmal noch mal kurz raus zum Butni, der ist direkt bei mir nebenan. Ich wollte das nur mal testen, ne? Und es war mega weird. Also es war mega weird. Alle Leute gestochen scharf, aber auch so ein bisschen schief alles und also ich muss mich erstmal daran gewöhnen, muss gleich tatsächlich auch einkaufen gehen, vielleicht ohne Brille. Muss mal gucken, wie krass es wird.
Okay, man darf sehr gespannt sein. An der Stelle noch einen Podcast-Tipp, denn ich war am vergangenen Dienstag zu Gast bei unseren Freunden vom Machtschädel, He-Mans Machtschädel. Nico und ich waren ja zusammen bei Folge 12 Herr der Wespen als Gast dabei und ich hatte damals gesagt, dass Folge 14 mir noch sehr gut in Erinnerung ist. Der feurige Eisvogel. Mm. Und da haben der Olli und der Dieter gesagt, na, Dennis, wenn du möchtest, ich sag, aktuell eh nicht so viel zu tun. Also wenn ich nochmal eingeladen bin, dann komme ich doch gerne vorbei. Das war am vergangenen Dienstag, haben wir Folge 14 aufgenommen. Der feurige Eisvogel, wer hätte das gedacht?
Ja, geile Folge.
Und die müsste jetzt irgendwann, je nachdem, wann der Olli das geschnitten hat, ich denke mal im Laufe der Woche, vielleicht sogar ja schon heute online kommen. Ich verlinke euch das hier nochmal. Am einfachsten ist es, wenn ihr zum Beispiel einfach Spotify habt, oder iTunes, wenn ihr einfach Machtschädel eingebt. Folge 14, wie gesagt, ist dann der feurige Eisvogel mit dem Olli, dem Dieter und mit mir. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, Folge 12, ne, mit Nico und mir, Herr der Wespen, auch sehr gut. Und Nico, wir sind auch eingeladen worden, speziell auch du, dann nochmal für eine der kommenden Folgen, Folge 15 zum Beispiel, auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die lachende Brücke.
Auch super Ding, ja.
Ja, gerne. Da schauen wir doch auf jeden Fall nochmal bei den Jungs vorbei. Also wenn ihr auch noch Erinnerungen an die Kindheit habt, He-Man, Masters of the Universe, dann ist das auf jeden Fall hier eine sehr schöne Sache. Dann kann man nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwärmen. Und ich muss sagen, die Folgen, das habe ich auch nochmal in dem Podcast dann gesagt, die Folgen sind unheimlich gut gealtert. Also die sind unheimlich humorvoll, also lustiger als auf jeden Fall jede Folge von Monday Night Raw. Und da sitzen irgendwie, was weiß ich, wie viele Writer und überlegen sich, wie können wir jetzt Matt Riddle möglichst lustig darstellen. Ich muss sagen, gerade in der Folge 14, der Folge Eisvogel, He-Man und Merman, also das ist ganz knapp hinter Hey Hey Hop Hop, wahrscheinlich das zweitbeste, was ich diese Woche gehört habe. Also, der Machtschädel, ich verlinke euch das nochmal, machtschädel.podigy.io, da erreicht ihr sonst auch die Homepage, wenn ihr so einfach runterladen wollt. Ich verlinke es nochmal hier in den Text mit rein, könnt ihr es anklicken. Wie gesagt, aktuell ist Folge 13 die letzte Folge, die sie released haben, Skeletors Sieg. Die haben der Olli und der Dieter alleine gemacht. Und wie gesagt, die Tage irgendwann, Folge 14, der feurige Eisvogel, hat sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Nutzt das hoffentlich schöne Osterwochenende. Das Wetter hier in Hamburg, Nico, soll ja auf jeden Fall sehr schön sein. Es ist heute wieder deutlich kälter, ne? Ich glaube, Höchsttemperatur irgendwie 12 Grad. Gestern waren es also easy 25 Grad. Und wer sich schon Sorgen macht, hat das eigentlich mit Reinholds Umzug geklappt? Na, selbstverständlich. Reinholds Umzug ist soweit fertig. Ich glaube, er schraubt jetzt gerade just in diesem Moment mit seinem Papa noch den Kleiderschrank zusammen. Und vielleicht, Nico, wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten mal eine Folge beim Reinhold aufnehmen, kann der Reinhold uns gerne. wie so ein kleines Serviermädchen, kann uns immer ein schönes Bierchen ranbringen und dann stellen wir uns da ordentlich eins rein. Aber ich hoffe, er empfängt uns auch unten schon mit einem Bierchen, denn er wohnt im vierten Stock, es gibt keinen Aufzug. Der große Vorteil, den die Wohnung hat, habe ich dir noch nicht erzählt, direkt nebenan ist die Post.
Ja.
Das heißt, wenn Reinhold mal nicht zu Hause ist oder der Postbote keinen Bock hat, dann muss Reinhold tatsächlich ungelogen nur aus der Tür raus, 8 Meter nach rechts und da ist schon die Postfiliale. Also,
traumhaft. Bei mir ist die Postfiliale auch so schräg gegenüber. Das Problem ist, dass der DHL-Bote sich eine andere Filiale aussucht, so weit weg ist, dass ich mit dem Bus dahin fahren muss, als ich mal nicht zu Hause bin. Ja, es ist ziemlich lächerlich. Oh. Aber ich drücke Reinhold die Daumen, sollte da die Post mal ankommen, der ist nicht zu Hause, dass der Postmensch, der DHL-Mann, diese Filiale wählt, die direkt neben ihm liegt.
Er hat jetzt noch Bier bestellt gehabt und das wurde gestern geliefert und er dachte noch so, oh ja, dann sind wir ja gerade am Umziehen, dann ist ja auf jeden Fall jemand da. Irgendwie hat das nicht geklappt und jetzt wurde auch dieses Paket irgendwo am Arsch der Heide in der Postfiliale abgegeben. Das heißt, von seiner neuen Wohnung aus fährt er jetzt safe erstmal mindestens 20 Minuten, eher länger, eiert er erstmal dahin, um sich dann da, das ist die schlimmste Filiale Hamburgs, hat auf Google 1,4 Sterne als Bewertung. Das ist nicht gut und da steht er wahrscheinlich auch noch mal mindestens eine halbe Stunde an, um dann eine halbe Stunde zurückzufahren. Aber er hat ja
toll
nichts zu tun. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um WrestleMania. Es gibt die offizielle Vorschau. Wir werden euch alles sagen, was wichtig ist. Und der geübte Reds-Hörer wird es wissen. Ich bin ungeschlagen im Reds-WrestleMania-Tippspiel. Und vielleicht gebe ich dem einen oder anderen schon mal noch einen kleinen Tipp nächste Woche. Ich darf allerdings natürlich auch nicht zu viel verraten, denn ich muss ja noch ein paar Punkte aufholen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Haltet euch bitte auch an die Ausgangssperre, aber trinkt einfach dann zu Hause ein bisschen mehr. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Sagt tschüss, bis dann.
Wir befinden uns auf der Road to WrestleMania. Ne? Und nächste Woche wird hier nochmal Fahrt aufgenommen. Wir werden berichten über all die Dinge, die noch geschehen. Und freuen uns hier immens auf die kommende Woche, WrestleMania Week mit NXT und WrestleMania. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.